Die Regierung Bush. Wir haben zurzeit ein Phänomen, das meines Wissens in dieser Dimension einmalig in der US-Geschichte sein dürfte. Es war schon immer so, dass die Einflüsse der Wirtschaft auf die Politik groß waren. Es gab schon immer Lobbyarbeit und Einflussnahme. Aber was sich in den letzten Jahren in den USA zugetragen hat, ist, jedenfalls solange man von demokratischen Staaten sprechen möchte, kaum mehr zu übertreffen. Was schätzen Sie, wie viel Condoleezza Rice wiegt? Die Antwort lautet 129.000 Bruttoregistertonnen. Condoleezza Rice war nämlich nicht nur Außenministerin der USA unter George W. Bush, sondern auch der Name eines Öltankers unter der Chevron-Flagge. Bevor Miss Rice nämlich als Sicherheitsberaterin in die Regierung Bush eintrat, war sie 10 Jahre lang Direktorin von Chevron, einer der größten Ölfirmen der Welt. Nach ihrem Regierungseintritt wurde der Tanker in Altair Voyager umbenannt. Und Dick Cheney, Vizepräsident unter George W. Bush, war vor seiner Amtszeit Präsident eines anderen großen Unternehmens, Halliburton, eines der größten Ölexplorationsunternehmen der Erde, das mit Cheney an der Spitze im Irak in den 90er Jahren millionenschwere Geschäfte abgeschlossen hat. Auch nach dem Irakkrieg hat das Unternehmen dort glänzend verdient. Nach dem Löschen der Brände im Irak sollte die Ex-Firma von Dick Cheney auch den Wiederaufbau und die Organisation des Ölhandels verantworten, meldete das Manager-Magazin bereits am 3. Mai 2003. So viel Erfolg honorierte auch die Börse. Die Aktie von Halliburton legte allein in den ersten 4 Monaten des Jahres 2003 um 22% zu. Später war die Geschäftstüchtigkeit des Unternehmens selbst George W. Bush zu viel. Wie Spiegel Online am 13. Dezember 2003 meldete, kritisierte der US-Präsident den Konzern, er habe für Benzinlieferungen an die US-Truppen 60 Millionen US-Dollar zu viel berechnet. Auch die Familie Bush war zumindest bis 2001 geschäftlich im Nahen Osten engagiert und ausgerechnet mit dem Clan der Bin Ladens verbunden. Salem Bin Laden, der von 1976 bis 1988 die Geschäfte der Saudi Bin Laden Group leitete, verbanden gemeinsame Ölinteressen mit der Familie Bush. Er starb freilich 1988 bei einem Flugzeugabsturz. Im Mittelpunkt der Wirtschaftsbeziehungen zwischen den Bushs und den Bin Ladens stand die Carlyle Group, eine Holding, deren Tätigkeit darin besteht, Anteile an anderen Firmen zu besitzen, pikanterweise auch im Rüstungsgeschäft. Die Familie Bin Laden trat als Geldgeber auf. George Bush Senior als Berater. 1998 und 2000 hat er denn auch 2-mal die Familie in Saudi-Arabien besucht. Der Zweck dieser Visiten ist nie bekannt geworden. Böse Zungen könnten behaupten, dass mit der Bush-Administration die US-Ölindustrie ein Regierungsmandat erhalten hat. Vor diesem Hintergrund erscheint beispielsweise der Irakkrieg in einem ganz anderen Licht. 2008 war ein Jahr des extremen Anstiegs der Ölpreise. In der Spitze explodierte der Preis auf 147 US-Dollar pro Fass. An der Zapfsäule sah man allerorten Menschen mit verweinten Augen den Tankdeckel schließen und alle Welt fragte sich, warum um Himmels Willen ist der Ölpreis so hoch? Die Experten haben uns die tollsten Erklärungen angeboten, so dass ich mich in einem Zustand zwischen Schenkelklopfen und Kopf auf die Tischplatte schlagen befand. Die erste Erklärung war, wir haben eine Ölknappheit. Merkwürdigerweise wurde aber nirgends ein Tanker leer zurückgeschickt. Nirgends wurde eine Raffinerie nicht beliefert. Die nordafrikanischen Ölförderländer haben sich sogar geweigert, die Ölproduktion zu erhöhen. Das sei völlig überflüssig, da absolut genug Öl auf dem Markt sei, um alle Nachfrage zu versorgen. Die zweite Erklärung war, die bösen Asiaten brauchen so viel Öl. Doch das Wirtschaftswachstum in Asien hatte sich zu diesem Zeitpunkt bereits abgekühlt. Ohnehin vollzieht sich der Mehrverbrauch einer ganzen Volkswirtschaft langsam und kontinuierlich. Der Verbrauch verdoppelt sich nicht binnen weniger Monate, wie es der Ölpreis getan hat. Im Gegenteil. Während der Höchststände im Ölpreis gingen wir an den Finanzmärkten längst von einer deutlichen Abkühlung der Weltkonjunktur, wenn nicht sogar von einer weltweiten Rezession aus. Das ist nicht gerade der Stoff für eine künftig hohe Ölnachfrage. Zu dieser Zeit waren die großen amerikanischen Autobauer bereits in größten Schwierigkeiten, weil niemand mehr ihre spritfressenden Pickups und Geländewagen kaufen wollte. Sogar die als ökologisch unbelehrbar geltenden amerikanischen Verbraucher hatten plötzlich das Benzinsparen entdeckt und stiegen auf Kleinwagen um oder ließen das Auto gleich ganz in der Garage. Das Verkehrsministerium meldete 11 Milliarden gefahrene Meilen weniger pro Monat, wobei sich mir noch immer nicht ganz erschließt, wer die gezählt haben will. Kurzum, es gab keinen Grund für einen so hohen Ölpreis. Ach ja, zuletzt waren es die Spekulanten, die ungehemmt auf Öl gesetzt haben sollen. Das habe ich als persönliche Beleidigung aufgefasst. Ich bin schließlich selbst Berufsspekulant. Und ich kenne eine Menge Spekulanten. Viele von ihnen sind auch, na sagen wir, speziell. Aber keiner von denen wäre so wahnsinnig, bei Kursen über 120 US-Dollar pro Fass auf einen weiter steigenden Ölpreis zu wetten, wenn nicht einmal der Verdacht einer Story im Raum steht. Einer Story, die lautet, der Ölpreis wird weiter steigen, weil. Doch genau dieses Weil blieb unbeantwortet. Also würde auch kein halbwegs klar denkender Spekulant darauf wetten. Im Gegenteil, er setzt auf fallende Kurse. Doch der Preis kam lange nicht zurück, sondern stieg weiter bis auf wahnwitzige 147 US-Dollar pro Fass. Öl, nicht Whisky oder Chanel Nummer 5. Was steckte wirklich dahinter? Hier eine viel interessantere Theorie. Besonders bei politischen Preisen wie dem Ölpreis, dem Goldpreis oder Lebensmittelpreisen muss die Frage lauten, wer hat ein Interesse an diesem oder jenem Kurs? Wer hatte also Interesse an einem extrem hohen Ölpreis? Die Saudis? Nein. In den vergangenen Jahrzehnten haben die Ölförderstaaten immer wieder bewiesen, dass ihnen an einem vernünftigen Preis gelegen ist. Denn wenn der Preis zu hoch steigt, wird die Welt sich sehr schnell nach Alternativen umschauen. Dann ist zum Beispiel ein Elektro- oder Wasserstoffauto plötzlich sehr schnell rentabler als ein Benzinauto. Damit würden die Einnahmen der Scheichs wegbrechen und daran ist ihnen weiß Gott nicht gelegen. Also die bösen Chinesen? Nein. Die sind selbst auf einen niedrigen Ölpreis angewiesen, um ihr Wachstum aufrechtzuerhalten. Also wer war dann an einem superhohen Ölpreis interessiert? Die Antwort liegt in den USA selbst. Seit 1982 bestand ein Verbot, an den Ost- und Westküsten nach Öl zu bohren. Hintergrund war der Umweltschutz und der Schutz von Naturreservaten. Es wird vermutet, dass unter diesen Küstengebieten ca. 14 bis 16 Milliarden Barrel Rohöl lagern. Bei geschätzten Förderkosten von 40 US-Dollar und einem angenommenen Verkaufspreis von 100 US-Dollar wäre das ein Gewinn von etwa 1 Billion US-Dollar. 1 Billion US-Dollar. Was für ein Reibach für die US-Ölindustrie. Wenn man nur an dieses Öl rankäme. Der republikanische Präsident George W. Bush war schon seit Jahren bemüht, dieses Verbot zugunsten der Ölindustrie aufzuheben, aber da war dieser kleine, aufsässige, demokratisch dominierte Kongress, der dem Präsidenten Jahr für Jahr Widerstand leistete und den Umweltschutz vor die Interessen der Ölindustrie stellte. Nun ging das Jahr 2008 ziemlich schnell dem Ende entgegen und mit ihm die Amtszeit des Präsidenten Bush. Sein Nachfolger, der Demokrat Barack Obama, hatte sich zu diesem Zeitpunkt darauf festgelegt, die Bohrrechte nicht freizugeben. Also blieben der Öllobby nur wenige Monate Zeit, den Kongress zum Einlenken zu zwingen. Der einzige Weg, außer Waffengewalt und hundertfacher Bestechung, war, den Ölpreis über die Future-Märkte so in die Höhe zu treiben, dass die Bevölkerung an der Zapfsäule rebellierte und in einem Volksaufschrei den Kongress dazu zwingen würde, das Bohrverbot aufzuheben. Denn schließlich standen bald Kongresswahlen an. Parallel zu den hohen Ölpreisen hetzte Bush die Bevölkerung auf. Der Kongress nimmt die Bürger als Geiseln des Umweltschutzes. Wenn wir an unsere eigenen Ölvorkommen herankämen, würden die Benzinpreise umgehend sinken. Das war natürlich absoluter Hafenkäse, weil es Jahre dauern würde, die Felder zu erschließen. Und die Vorkommen wären zwar profitabel, würden den Ölverbrauch der USA jedoch nur für wenige Jahre decken. Aber die Taktik zeigte Erfolg. Die Stimmung in der Bevölkerung schlug um. Schnell war eine Mehrheit für ein Abschaffen des Bohrverbots. Sch, auf den Umweltschutz. Wir wollen billigen Sprit. Der erste, der einknickte, war der Demokrat Barack Obama, der plötzlich um seine Wahl fürchtete und ganz schnell verlautbaren ließ, dass er unter Umständen und wenn es denn sein müsste, und man könnte ja darüber nachdenken, dann vielleicht doch die Ölfelder freigeben. Wow. Und justament in diesem Moment brach der Ölpreis wieder auf 110 US-Dollar ein. Am 28. September 2008 konnte man es schwarz auf weiß lesen. In einer Nebenmeldung zum US-Rettungspaket wurde bekannt, dass der US-Kongress das Bohrverbot an den Küsten aufgehoben hat. In den folgenden Stunden brach der Ölpreis um 10% ein, um sich in den folgenden Wochen bis auf 70 US-Dollar zu halbieren. In den deutschen Zeitungen lesen Sie von diesen Hintergründen freilich nichts. Im Gegenteil. Hier heißt es, das Platzen des 700 Milliarden Dollar Rettungspakets führt zum Einbruch beim Ölpreis. Der Ölpreis war jedoch längst um diese 10% gefallen, als das Abgeordnetenhaus das Rettungspaket ablehnte. Ein weiteres wichtiges Mitglied der US-Regierung ist zweifelsohne der Finanzminister. Der hieß unter George W. Bush Henry Hank Paulson. Und wie wir bereits wissen, hatte Hank, bevor er sein Amt antrat, nicht etwa eine politische Laufbahn hinter sich, sondern war Vorstand einer der größten und einflussreichsten Wall-Street-Banken, Goldman Sachs. Wenn man sich näher mit dieser Bank befasst, stößt man auf interessante Details. So scheint es eine liebgewonnene Gewohnheit geworden zu sein, dass Goldman Sachs regelmäßig den Finanzminister der USA stellt. Und es ist bestimmt nur ein Zufall, dass ausgerechnet Goldman Sachs deutlich besser durch die aktuelle Finanzkrise gerutscht ist als seine Konkurrenten und schon ganz zu Beginn auf einen Zusammenbruch des Kreditmarkts gewettet hatte, als alle anderen noch auf Wolke 7 schwebten und kräftig weiter die Blase aufpusteten. Nicht ohne Grund wurde Goldman Sachs bis zu ihrer Umwandlung zur Geschäftsbank im September 2008, eine der größten Investmentbanken, in Finanzkreisen auch als die Investmentbank der Regierung bezeichnet. Was glauben Sie übrigens, wer die Verteilung des 700 Milliarden Rettungspakets der USA koordiniert? Ein 35-jähriger Manager namens Neil Kashkari. Und wo arbeitete Neil zuvor? Richtig, bei Goldman Sachs. Eine interessante Zufälligkeit am Rande, das deutsche 500 Milliarden Rettungspaket soll der Wirtschaftswissenschaftler Ottmar Issing organisieren. Issing war Chefsvolkswirt der Deutschen Bundesbank und später Direktoriumsmitglied der Europäischen Zentralbank, bis er 2006 turnusgemäß ausschied. Seit Januar 2007 ist Ottmar Issing Berater einer großen amerikanischen Bank, Goldman Sachs. Um Missverständnissen vorzubeugen, Ottmar Issing gehört zu den integersten und bestinformierten Persönlichkeiten der deutschen Wirtschaft. Er ist Träger des Großen Verdienstkreuzes der Bundesrepublik Deutschland und erhielt mehrere Ehrendoktortitel. Jeder Zweifel an seiner Person verbietet sich angesichts seines Lebenswerks. Ich möchte lediglich aufzeigen, wie sehr der Name Goldman Sachs mit diesem Rettungspaket verknüpft ist.